Wir hören heute Pfarrer Ernst Witzel in der Sendung mit der Tasse Kaffee. Halte Winterschlaf wie die Igel ist das Motto seiner heutigen Sendung und deshalb die Frage an Pfarrer Witzel, ob wir ihn mit dieser Sendung vielleicht aufgeweckt haben. Grüß Gott, Pfarrer Witzel.
Grüß Gott, das ist ein netter Mensch, das ist schön. Herr Lieben, der hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Sonst habe ich immer gesagt, kocht euch eine Tasse Kaffee heute, sagt er. Das ist auch schön.
Gut.
Ihr Lieben, ich wünsche euch allen zunächst Gottes Segen fürs neue Jahr, dass ihr gesund bleibt und vor allem, dass wir den Willen Gottes tun. Ich habe eben zum Moderator gesagt, für den Rest des Jahres ist ja nicht mehr lange. Überlegt mal, heute Abend in 11 Monaten kommt schon wieder der Nikolaus, wie die Zeit vergeht. Gut, ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage gehabt, geht euch gut. Jetzt bei der Kälte trinkt wirklich eine Tasse Kaffee. Ich habe mir auch eine hingestellt. Ich bin an sich gar kein großer Kaffeetrinker. Aber es hat sich halt so eingebürgert. Ist so ein bisschen Erkennungszeichen von mir geworden. War eigentlich nie meine Absicht. Ja, alles Gute, Gottes Segen, auch weiterhin. Wollen wir, wie ich es immer tue, oder in allermeisten Fällen, auch kurz beten. Jesus, du bist in unserer Mitte, hier in der Monstranz, hier auf meinem Tisch. Du bist die Mitte von uns allen, egal wo jetzt jeder ist. Du bist der stille Freund an der Hand, der mit uns geht durch das neue Jahr, das jetzt begonnen hat. Wir danken dir, dass du bei uns bist, warst und bleiben wirst. Auch wenn wir dich manchmal nicht spüren, du bist dennoch da. Ich habe jetzt einen kleinen Spruch bekommen. Der Freund oder die Freunde sind wie Sterne. Man sieht sie nicht immer, aber sie sind immer da. Jesus, und so bist du auch immer da. Und dafür danken wir dich. Wir danken wir dir und loben und preisen dich. Nimm jetzt wieder meine Ausführungen an. Du hast für mir Mühe gegeben bei der Vorbereitung. Sende mir deinen Heiligen Geist und benutze mich nun als dein Werkzeug. Wie, das ist deine Sache. Nimm meinen Verstand und meine Sprache und alles so in meine Art wieder in deinen Dienst. Sende deinen Heiligen Geist auch allen hier zu hören. Sei bei uns allen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir loben und preisen dich und danken dir, dass wir jetzt zusammen sein dürfen. Amen. Ihr Lieben, halte Winterschlaf wie ein Igel oder wie die Igel, ist jetzt egal. Ich möchte jetzt mal wissen, was jeder von euch so gedacht hat, als ihr das gelesen habt. Na, da würde ich dann, was hat denn Witzel da wieder ausgeheckt? Was hat er denn da wieder für eine Idee gehabt? Ja, es geht mir ja nicht um den Igel, absolut nicht. Es geht mir auch nicht um den Winterschlaf, sondern es geht mir um Christus. Um ihn geht es. Wie kam ich so darauf? Unsere Zeit heute, die ist ja zum Großteil geprägt von der Sehnsucht nach Leben. Ich will leben. Egal, was ich tue, überall stoße ich auf Industriezweige, die von dieser Sehnsucht nach Leben ihre Produkte herstellen. Denn diese Sehnsucht ist schon zur Sucht geworden. In Katalogen, Reklamen, überall wird es angepriesen. Wenn du dieses Wellnessstudio besuchst, dieses Fitnessstudio, wenn du damit machst, dann, oder wenn du diese homöopathischen Pillen, Globulis, die heute überall im Gange sind, die Mist, wenn du das Zeug nimmst, dann verdienen wir gut. Da schreiben wir aber nicht drauf. Aber dann wirst du, ja. Wenn du diese kalorienarme Nahrung nimmst, dann. Wenn du dieses natürliche Wasser trinkst, natürlich, dann wirst du und so weiter. Ja, dann hast du das Leben. Dann wirst du leben. Dann, ja, dann kann nichts Besseres passieren. Denk nur an alles, was in diesen Bereich von Reiki hineingehört. Wie oft lese ich Reiki-Studios unterwegs, oder Reiki, wie es jeder spricht, um zum Leben zu finden. Du hast die Kraft zum Leben, nutze sie. Und also all solche Sachen. Ne? Ja, und wir gucken ins Evangelium hinein, wie Christus uns auch erzählt von dem Bauer, der arbeitet, der nichts Unrechtes tut, der nur seine Scheunen neu gemacht hat und sagt, ah, jetzt habe ich genug zu essen. zu trinken. Jetzt reicht's. Jetzt kannst du dich ausruhen, iss und trink, lass dir es gut gehen. Da gibt Christus die Antwort. Ja, ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Du Narr, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert. Ist das Leben? Ich lese jetzt wieder mal eine Geschichte vor von Stachus, dem jungen Igel. Jetzt von der Weide. Wo steckt eigentlich alles drin, was ich sagen möchte? Es war der erste Sommer, den Stachus, also so viel Stachel hat, der Igel erleben durfte. Er hatte sich von seiner Mutter und seinen Igelgeschwistern getrennt. Wie es alle Igel tun, es sind Einzelkämpfer. Doch vorher hatte die Igelmama ihrem Stachus noch einige Verhaltensregeln zum Überleben im Winter erklärt. Stachus suchte sich in den Sommermonaten ein eigenes Revier, wie es bei Igeln üblich ist, in dem noch kein anderer Artgenosse lebte. Auch er liebte das Leben und fraß sich satt. Er fraß vor allem Regenwürmer. Aber auch Schnecken, die wir nicht weglaufen konnten, er war immer schneller. Und vieles, vieles andere mehr. Er fraß und fraß und wurde groß und stark. Und bald brachte Stachus schon einen Kilo auf die Waage, auch wenn er keine Waage hatte, natürlich. Aber das ist schon für einen Igel ein tolles Gewicht. Ebenso war er stolz auf seine 5.000 bis 6.000 Stacheln, die er so auf seinem Rücken trug und ihn schützte. Inzwischen war der Herbst gekommen. Seine kleinen Augen schauten nun neugierig in die Welt. Bald sah er große Vogelscharen am Himmel, die den warmen Süden anflogen. Naja, etwas wehmütig schaute Stachus den großen Störchen und Kranichen nach. Dieser kleine Igel. Die Zugvögel kündigten unserem Igelchen an, dass nun bald die kalte Winterzeit kommen würde. Er wusste, dass es nun Zeit war, sich um sein Winterquartier zu kümmern. Eines Tages noch traf er einen seiner Igelgeschwister. »Hast du schon ein Winterschlafquartier?« frug Stachus seinen Bruder. »Ich? Nein, ich habe keine Lust, den ganzen Winter zu verschlafen. Dafür ist mein Leben zu kurz. Ich will leben. Ich will das Leben genießen, was erleben. Und nicht viele Monate nutzlos verschlafen. Ja, und wenn es dann eben nicht mehr geht, wenn ich doch zu müde bin oder so und nicht mehr klarkomme, für das suche ich mir da ein Plätzchen unter einem dieser Bäume hier. Da werde ich schon überleben.« Der kleine Stachus verstand seinen Bruder nicht. Seit etwa 15 Millionen Jahren hielten die Igel als echte Urtiere Winterschlaf. Und sein Bruder, tja, der wollte es besser wissen. Stachus suchte sich eine schöne, geschützte Ecke hinter einem Heustadel, Heuhaufen, Heuscheune, wo der Herbstwind viel Laub hingeweht hatte. Auch wuchsen dort einige Brombeerhecken und ein Holunderstrauch, dieses Laub schön festhielten. Es war November geworden. Die Temperatur auf der Wiese war unter 8 Grad, 8 bis 10 Grad gesunken. Noch nicht minus plus. Aber jetzt wusste Stachus, dass die Zeit des Winterschlafes gekommen war. Er schaute sich noch einmal in seiner Umgebung um und kroch dann in den Blätterberg, rollte sich in sich zusammen und schlief und schlief und schlief, bis die Frühlingssonne ihn gleichsam wieder wach küsste. In der Zeit des Schlafes senkte Stachus seine Körpertemperatur auf 5 Grad ab. Sein Herz, das normalerweise 180 Mal pro Minute schlug, das ruhte sich jetzt auch aus und schlug nur 8 Mal. Und die Atmung, auch die verringerte er von 30 bis 50 Atemzüge auf 3 bis 4 pro Minute. Stachus lebte von seinen Fettreserven, die er sich im Sommer angefressen hatte. Ja, es sah aus, als sei Stachus gestorben. Aber nein, er schlief. Er schlief, um neu zu erwachen. Er wollte ja leben. Er machte nur eine lange Pause in seinem Leben, um dann wieder richtig fit für sein Leben zu können. Im Frühling lachte ihn die Sonne an und wärmte unser Igelchen wach. Ach, er räkelte sich und streckte und reckte sich langsam munter. Als er das erste Mal aus seinem Nest schaute, da freut er sich des Lebens. Oje, die Gänseblümchen, die blühten schon auf der Wiese. Und die wilden Krokusse, die streckten auch schon ihre Köpfe raus. Doch als er sich ansah, da erschrak er. Weit über die Hälfte seines Körpergewichtes war im Schlaf aufgebraucht worden. Aber, was war, als er das erste Mal so draußen war und neben sich schaute, da sah er auf der Wiese einen ganz großen Regenwurm. Ja, da war er wieder wach und da hatte er wieder Appetit und dann ging's wieder los. Er wollte ja leben und die Fettreserven wurden wieder aufgefüllt. Bei seinen ersten Spaziergängen freute er sich, dass auch die Zugvögel alle wieder zurückkamen. Bald hatte Stachus sein altes Gewicht wieder und fühlte sich nach dem Winterschlaf wie neugeboren. Ah ja, die Zeit des Schlafens, der Stille, des Pausierens ist doch wichtig. Ganz wichtig, überlebenswichtig, dachte der Igel bei sich. Wer leben will, richtig leben will, der braucht auch die Zeit, den Stress, die Hektik zu verlassen. Das ist bei uns Igeln so, sicherlich auch bei manchen anderen Tieren und sollte vor allem bei den Menschen so sein. Nun begann Stachus Ausflüge zu machen, um sich eine Igelfrau zu suchen. Dabei fand er aber zunächst seinen Bruder, der meinte, ohne diese Winterpause auszukommen. Er war längst tot. Seine Lebenskraft war erschöpft. Frohen Herzens aber lebte Stachus sein Igelleben im Wechsel der Unternehmungen und des Aktivseins und des Winterschlafes. Beides gehört zum Leben dazu. Um arbeiten und handeln zu können, brauche ich die Zeit der Stille, der Pause, des Ausruhens. Ohne diese Zeit des Ausruhens wird das Leben sonst planlos, innerlich hohl oder oberflächlich. Und mit diesen Gedanken im Kopf freute sich Stachus, ein Igelfrauchen gefunden zu haben, um Hochzeit zu halten. Und so ging es Jahr aus, Jahr ein. Im ganzen Leben unseres Igels Stachus. Ihr Lieben, ihr habt bemerkt, dass ich so ein paar Zahlen da eingebaut habe. Dies stammt also nicht von mir, die habe ich aus einem wissenschaftlichen Buch mir rausgeholt. Ich wusste das auch nicht alles vorher. Es ist schon interessant. Aber mir ging es nicht um die Biologie, das ist klar. Sondern es geht mir zum Übertragen auf Christus. Christus sagt uns etwas anderes als Fitnessstudio, als Durchziehen. Das Leben ist kurz, genieße es, geh zur Disco, bis wer weiß wie lange. Geh morgens um 5 ins Bett, kannst ja bis nachmittags schlafen. Ist das Leben? Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Leben. Oder an einer anderen Stelle bei Johannes, ich bin gekommen, damit Sie, also wir, das Leben haben. Und zwar in Fülle haben, nicht nur mickrig, so ein bisschen. Also, bleibt mir nicht weiter übrig. Ich muss auf Christus schauen und Christus ihn in mein Leben einbeziehen. Ja, muss sein Leben betrachten, nachgucken. Und was tut er in seinem 33-jährigen Leben? Etwa 30 Jahre ist Winterschlaf, Ruhe, Vorbereitung, Auftanken, Ausprobieren, ja, sich voll saugen, ich sage es jetzt mal so ein bisschen bildlich. Das Wort Winterschlaf, weiß ich, das hat vielleicht auch einen negativen Beiklang, wenn ich das jetzt auf Christus übertrage. Aber ich denke, man kann es ein bisschen, ich hoffe es wenigstens, verstehen. vor dem öffentlichen Wirken, bevor er richtig loslegt, da macht er diese Pause. Er reift innerlich im Alltag. Was tut er weiter? Er übt den Umgang mit anderen Menschen in der Familie, im Freundeskreis. Er verdient durch seine Hände Arbeit, sein Brot. Er betet, das heißt, er bespricht alles in seinem Leben mit seinem Vater im Himmel. 3 Jahre öffentliches Leben wirken, werden vorbereitet durch 30 Jahre der Stille, des Schweigens, des Winterschlafes. Ihr Lieben, im Jahr 1900, auch weiß ich ja nicht mehr genau, Mitte der 70er Jahre, war Papst Paul der VI. In Israel gewesen. Und er war in Nazareth und auch in dem Haus, im Elternhaus. Und da schreibt er oder sagt, er hält die Ansprache. Ich bringe jetzt so ein paar Zitate. Das Haus von Nazareth ist eine Schule, in der man beginnt, Christi Leben zu verstehen. Es ist die Schule des Evangeliums. Hier nämlich lernen wir vor allem sehen, hören, betrachten und verstehen, welch große und geheime Kraft in dieser schlichten, demütigen und köstlichen Offenbarung des Sohnes Gottes steckt. Nach und nach lernen wir vielleicht auch, ihm nachzufolgen. Hier lernen wir mit Leichtigkeit die Weise und den Weg der Christuserkenntnis. Wir lernen ihn kennen. Hier wird uns besonders klar, wie sehr man auf die ganze Umwelt achten muss, in der sein Wohnen unter uns eingebettet ist. Die Zeit, der Ort, die Gebräuche, die Sprache, die heiligen Riten und endlich alles, wodurch Jesus sich der Welt offenbarte. All das kommt hier zu Wort. Hier erhält es für uns sein Gewicht. Die Schule von Nazareth, sagt Paul der VI. Weiter, die Schule von Nazareth lehrt uns zuerst das Schweigen, 30 Jahre lang, das Schweigen. Möge in uns eine große Wertschätzung des Schweigens lebendig werden. Denn in dem hektischen und allzu aufgeregten Leben von heute, in dem wir von so vielen lauten Stimmen von Lärm und Geschrei bedrängt werden, ist das Schweigen eine bewundernswerte und notwendige Geisteshaltung. Der Papst sagt vor über 30 Jahren, er ist 78 gestorben, hektische Zeit. Ich glaube, wenn er heute leben würde, was wäre denn dann? Ist ja noch viel schlimmer wie vor 30 Jahren. Deshalb Schweigen. Er sagt weiter, das Schweigen von Nazareth lehre uns, den Geist auf gute Gedanken zu lenken, auf das innere Leben zu achten und bereitwillig auf die geheimen Ratschlüsse Gottes und die Anweisung der wahren Lehrer zu hören. Es lehre uns, wie notwendig und wertvoll die innere Vorbereitung ist, das Studium, die Betrachtung, die Ordnung des persönlichen geistlichen Lebens und das Gebet, das Gott allein im Verborgenen sieht im Schweigen. Hier lernen wir, wie wichtig das häusliche Leben ist. Nazareth gemahne uns an das, was eine Familie ist, an ihre Gemeinschaft in der Liebe, an ihre Würde, ihre strahlende Schönheit, ihre Heiligkeit und Unverletzlichkeit, an ihre durch nichts ersetzende Bedeutung. Nazareth zeige uns, wie kostbar die Unterweisung in der Familie ist. Eine Unterweisung, die durch nichts ersetzt werden kann. Nazareth lehre uns, welche Aufgabe die Familie ihrer Natur nach in der Ordnung und Gesellschaft hat. Schließlich lernen wir hier die zuchtvolle Ordnung der Arbeit. Ich möchte die Würde der Arbeit hier so herausstellen, dass alle ihrer inne werden. Unter diesem Dach erinnere ich daran, dass die Arbeit nicht selbst weg ist, dass sie vielmehr Freiheit und Wert nicht nur aus ihrer sogenannten wirtschaftlichen Bedeutung bezieht, sondern auch aus den Wirklichkeiten, durch die sie auf ihr erhabenes Ziel ausgerichtet ist. Schließlich möchte ich hier bei den Arbeitern der ganzen Welt Segen wünschen und ihnen das große Vorbild zeigen, den göttlichen Bruder, den Wortführer all der gerechten Anliegen, die sie betreffen, Christus, unseren Herrn. Soweit diese, ja doch etwas längere, habe ich gerade gemerkt, Zitate aus der Ansprache von Papst Paul VI. Beim Besuch in Israel in Nazareth. Ja, jetzt denke ich, kann ja jeder mal überlegen, was mag denn wohl Jesus in dieser Zeit des Winterschlafes, in der Zeit der Stille in Nazareth getan haben? Ich bringe jetzt ein paar Gedanken, die ich von der Josefsforschung mitgekriegt habe. Die habe ich auch ähnlich vor, glaube ich, 6 Jahren schon mal gebracht oder noch länger, mal, wo ich über den heiligen Josef erzählt habe. Falls es jemand noch weiß, dann herzlichen Glückwunsch. Und wenn er es nicht weiß, ist kein Grund zur Traurigkeit. Ist nicht weiter schlimm. Das folgende, also wie gesagt, zum Teil Gedanken, die ich mir da so angeeignet habe, aber auch vieles, was in meiner eigenen so Betrachtung gekommen ist. Was macht er? Er lernt das Haus bauen. Wir wissen, er hat bei Josef gearbeitet, Zimmermann von Beruf. Aber hatten die als Zimmermann so viel zu tun da unten? Gab es da so viele Bäume? Zimmermann war ganz sicherlich nicht nur der, der auf dem Dachraum macht und die Dachsparren hinsetzt, sondern Zimmermann war eine Art Bauberuf. Da schließt das Maurerhandwerk sich mit ein und vieles andere mehr. Er hat Häuser gebaut. So kann man das ganz allgemein sagen. Möglicherweise ist er auch auf Montage gegangen. Wir würden heute sagen, ja, das stimmt natürlich nicht, aber wir würden heute sagen, er ist Montag früh in aller Gott früh losgezogen mit der Aktentasche unterm Arm oder Campingbeutel, Rucksack. Da hat er sein Brot drin gehabt, seine Thermoskanne drin gehabt. Ja, und Freitagabend ist er wieder nach Hause gekommen. Gut, für die Juden sowieso eine andere Zeit, Sonntag losgegangen. Aber nur, um es sich klar zu machen. Möglicherweise ist er mit dem heiligen Josef zusammen losgezogen. Und wo war damals in seiner Zeit eine Großbaustelle? Am See Genezareth, Tiberias. Diese Stadt wurde damals erbaut. Möglicherweise, wie gesagt, das ist keine Behauptung, so ist es gewesen, aber es deutet manches darauf hin. Möglicherweise, wie gesagt, es ist Josef und Jesus, sind die beiden losgezogen und haben dort mitgebaut. Hier lernte er Fundamente unter die Häuser legen. Jetzt denkt man dran, als er später die Gleichnisse brachte. Dann wusste er auch, was er sagte, nämlich, dass ein Haus nicht auf Sand gebaut werden kann, dass Mutterboden weg muss, dass Beton nicht Beton, Backlage rein muss, beziehungsweise ein Haus, das auf Felsen gebaut ist, wie er sagt, auf Stein. Da kann kommen, was will, da passiert nicht. Hier hat er die Erfahrungen gesammelt für später. Keine tote Zeit. Was macht er noch? Ich glaube ganz sicher, dass wir, was Jesus oft auch bei den Arbeitslosen als Arbeitsloser auf dem Marktplatz von Nazareth mit anderen Arbeitslosen rumgestanden hat. Der Marktplatz von Nazareth, das wäre das heutige Arbeitsamt, wo alle Arbeitslosen hingehen, tja, und nur ein abweisendes Kopfschütteln bekamen. Damals, das war einfacher. Heute ging es mit Computer und trotzdem dort mit dem Kopf geschüttelt. Ja, er hat das erlebt, wie einem Arbeitssuchenden zumute ist. Und deshalb konnte er, wer weiß, wie oft in den Gleichnissen davon erzählen. Ja, niemand hat uns gedungen, niemand hat uns eingeladen. Und wenn er dann erzählt, geh auch du in meinen Weinberg, geh auch du und du und du, auch wenn es zur letzten Stunde ist. Er hat das miterlebt. Er kann jeden sich in jede Situation von euch, die ihr zuhört und vielleicht keine Arbeit habt, er kann sich hineinversetzen. Er weiß, wie ihm zumute war damals, wenn er manchmal abends nach Hause kam. Maria brauchte gar nicht zu fragen, hat schon gesehen, was los war. wenn er so bedeppert geguckt hat, traurig, enttäuscht, wieder keiner. Oder was hat er doch gemacht? Manchmal ist er auch angeheuert worden, vielleicht bei der Weinlese zu helfen. Ja, in den Weinbergen rumzumachen. Denn überlegt mal, er hat das Gleichnis erzählt vom Weinberg, vom Winzer, von der Rebe, von der Traube, die Frucht bringen soll. Woher hat er denn diese Ahnung als Maurer oder als Zimmermann? Ja, wahrscheinlich, weil er da mitgearbeitet hat, wer weiß, wie oft und glücklich war, auch wenn ihm der Rücken abends wehtat von den Weintrauben, die haben ja Gewicht bei der Ernte. Wer hat das denn sonst? Ihr merkt, diese 30 Jahre, keine tote, vertane Zeit, sondern ihr bereitet er sich vor auf die Jahre. Es ist für ihn eine ganz wichtige Zeit. Weiter. Was mag er getan haben? Stand vielleicht wieder auf dem Marktplatz. Ja, damalige Arbeitsamt, ja, schönes Bild. Und wartete, ja, vielleicht braucht mich heute jemand. Vielleicht hatte er ein Schild, ich sag's jetzt mal, wie man es heute gelegentlich sieht. Nehme jede Arbeit an. Ihr kennt das, wie oft man das liest. Nehme jede Arbeit an. Vielleicht war es bei ihm auch so. Und möglicherweise, dass an dem Tag mal wieder einer kam, ja, wie so ein Ranger, sag ich mal, Zigarre im Mund, Hut um den Kopf, natürlich jetzt übertrieben, ihr wisst das, ne? Aber um es klar zu machen. Ja, guck die Männer so durch. Du Großer, du von 1,80 Meter, der 81. Du hast ja schon mal bei mir Schafe gehütet. Hast du gut gemacht damals, komm her, kannst du heute wieder. Die anderen waren traurig. Er durfte mit, Christus hatte Glück. Man hat ihn genommen. Ah, der macht das gut, der hat schon ein paar Mal gemacht. Vielleicht kannte er jetzt seine Herde schon ein bisschen. Oder die Herde kannte ihn. Ja, wie oft mag er mit seinen Schafen, die er dann anvertraut bekommen hatte, losgezogen sein. Er hat sie genommen, dass er vorausging, dass er als Hirt akzeptiert war. Kommt, Tierchen, jetzt geht's zum Fresserchen machen, los auf die Weide, oder da hinten ist eine Quelle, komm. Er hat vielleicht, ja, kann man sich alles schön ausmalen, als der gute Hirt. Achte da hinten das kleine Menschenskind, das hat sich so ein Bein verstaucht da über diese blöden Steine, die ja überall rumliegen. Ach, du komm her, du kleiner Benjamin, ich trage dich mal, ich heb dich ein bisschen hoch, damit du bei der Herde bleibst und nicht verloren gehst. Kann man doch weiter alle diese Bilder sich ausmalen. Und ist das dann verwunderlich, wenn er im Neuen Testament bei seinen Predigten davon spricht, vor allem im Gespräch auch mit dem Johannes? Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen, die kleine Herde. Ich kenne sie genau. Und ich liebe sie. Denn kennen heißt immer, ich liebe sie. Und vor allem mit einer ganz großen Vorliebe hat er ja von dem verlorenen Schäfchen, das er gesucht hat und gefunden hat, geredet. Was war ihm das für eine Freude? Für ein, ach, ich hab wieder den kleinen Burschen oder das kleine Schäfchen. Ich denke einfach, das kann man sich alles so bildlich vorstellen. Mach das ruhig mal. Lass ruhig die Fantasie da ein bisschen laufen dadurch. Dadurch ist mein Wunsch eigentlich, soll Christus uns so nahe gebracht und so richtig menschlich. Und je mehr man über ihn so nachdenkt, desto lieber muss man ihn eigentlich haben, wird man ihn dann auch bekommen. Oder was hat er noch gemacht? Glaub sicher, er hat seiner Mutter geholfen. Das ist klar, Maria, das macht jeder anständige Bursche. Aber er hat noch was anderes getan. Er hat sie betrachtet, beobachtet, auf sie geschaut. Natürlich umgekehrt auch, klar. Wir kennen alle das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Kennen wir sicherlich alle. Das heißt, so wie Maria gehandelt hat, oder Josef auch natürlich, so übernahm er es für sich. Beispiel. Die allermeisten von euch, die Kinder haben, die wissen, wo ein Kind ist oder wo Kinder sind, da kommen die anderen auch, da sammeln sich Kinder. Wo ein Kind ist und Vater und Mutter sagen nicht, haut ab, hier, los, raus, geht sonst hin zum Spielen. Da kommen andere Kinder, die fühlen sich da wohl, zu Hause. Und ich glaube ganz sicher, das muss so gewesen sein bei Maria und Josef und Jesus in der Heiligen Familie. Ein offenes Haus für Kinder gewesen sein. Warum? Weil das zum Beispiel ganz bestimmt Jesus wieder abgeguckt hat. Als die Apostel später zu dieser kleinen Rasselbande sagt, haut ab, der will seine Ruhe haben. Dann sagt Christus, nee, ihr Burschen, lasst die Kinder zu mir kommen. Das hat Maria hätte auch gemacht. Kommt nur. Und Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Himmelreich. Er hat sie in seine Arme genommen und gesegnet. Ganz sicherlich eine Sache, die er von Maria abgeguckt hat. Er war ja Mensch, wie wir auch, sicher auch Gott, klar. Weiter, was hat er sonst noch gemacht? Ich glaube, er hat, als sie von Ägypten zurückgekehrt sind, 5, 6 Jahre alt, sowas, da wird er nicht mehr den Weg gewusst haben im Einzelnen. Ja, er wusste ganz sicherlich, Maria hat sich, die Mutti, unendlich um mich gekümmert. Hat ganz sicherlich diese Sorge um den anderen nie aus dem Blick verloren. Das hat Christus später auch. Oder Christus hat die Kranken unendlich gerne gehabt, mit ihren Gebrechen, so wie sie sind. Ich erinnere nur wieder an ein Beispiel, was ich auch irgendwann mal schon erzählt habe, ist schon länger her, mit der Schwiegermutter des Petrus. Da wird Christus so sympathisch, also ein netter Sanitäter. Es ist einfach schön, den zu beobachten. Stellt euch jetzt richtig vor. Da liegt die Schwiegermutter, nass geschwitzt, Schweiß vor der Stirn. Und der Petrus sagt, Schwiegermutter ist krank. Ja, da gehen wir hin, was hat sie denn? Und geht dann hin und erkundigt sich, wie ein Krankenpfleger. Er spricht mit ihr. Ja, was mag er gesprochen haben? Das steht nicht in der Bibel. Aber was sagt man denn so? Na, Schwiegermutter von Petrus, wie geht's dir denn? Was fehlt denn? Hast du Durst? Ah, das Fieber. Der Schweiß, man sieht's ja. Bist schlaff. Ja, hast du Schmerzen? Weiter, was macht er? Er fasst sie an der Hand. Er hat keine Angst, dass er sich ansteckt. Ja, das ist ja bei vielen Leuten, die brauchen nur von beiden schon mal ein Fieberthermometer zu sehen. Nur um Gottes Willen, ja, da ist Quatsch, Blödsinn. Wer kranke Menschen gern hat, der hat keine Angst davor. Er wird sich nicht unnötig in Gefahr bringen, das ist klar. Aber diese Panik, Christus fasst sie an die Hand, sagt nicht, habt ihr Desinfektionsmittel, ich muss sie dann erst waschen oder ähnliches. Ja, weiter, was errichtet sie auf? Vielleicht setzt er sich hinter sie, dass sie gerade sitzt. Dass sie mal wieder durchatmen kann, richtig Luft holen kann. Dann macht euch mal so Gedanken, wie ihr das ja auch tut, wenn ihr jemanden besucht, der so liegt. Ja, und schüttelt vielleicht das Kopfkissen auf. Ich weiß nicht, ob sie welche hatten damals, ist egal, aber so in diese Richtung. Und erst dann heilt er sie. Woher kann das denn? Das hat er bei Maria abgeguckt. Das hat er einfach gesehen. Erziehung ist Beispiel. Sie hat es vorgelebt. Vielleicht war Jesus auch dabei, als Josef krank wurde. Später Maria den heiligen Josef gepflegt hat. Sie hat mitgemacht. Und hat nicht gesagt, es ist Frauensache. Es liegt mir nicht. Kranke Menschen. Sie hat mitgemacht, Ärmel hochgekrempelt. Und geholfen. Vielleicht war er beim Sterben dabei, des heiligen Josef. Und er hat nicht gesagt, sowas kann ich nicht sehen, um Gottes Willen. Ja, wie es ja heute oft ist. Er war dabei. Ja, wir könnten diese Reihe noch fortsetzen, aber ich denke, es reicht ja. Dass diese Zeit der Stille, des Winterschlafes im Hause von Nazareth, 30 Jahre lang, das war ja für Christus keine tote und vertane Zeit. Hier hat er sich von Maria im wahrsten Sinne abgenabelt. Er ist selbstständig geworden, total. Er hat sich auf seine eigenen Füße gestellt, ohne seine Mutter allerdings aus den Augen zu verlieren. Und als er dann nach Kafarnaum umgezogen ist, den Umzug gemacht hat, Kafarnaum für ihn günstiger war, zentraler gelegen, ja, da hatte Maria nicht, nein. Sie ist immer dabei gewesen, immer wieder gekommen und immer wieder bei ihrem Sohn geblieben. Es war eine Zeit für ihn, diese 30 Jahre, die so unersetzbar waren, so wichtig waren. Das wollte ich eigentlich mit diesen paar Zeilen bisher sagen. Weiter. Der Igel hält Winterschlaf und die schwere Zeit des Winters überstehen. Er kann darauf nicht verzichten, er braucht das als Kraftquelle, ohne die der Igel nicht leben kann. Ja, Christus, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, machte 30 Jahre Winterschlaf, um für die 3 Jahre Lehrtätigkeit gerüstet zu sein. Und dieses verborgene Leben in Nazareth war die Kraftquelle, das Gebet, das Gespräch mit seinem Vater, aber auch das andere, die Wallfahrten zum Tempel nach Jerusalem. Als 12-Jähriger, das wissen wir alle, er ist danach auch immer hingegangen. Das gehörte dazu. Ich möchte nicht wissen, wie oft er in seinem Leben nach Jerusalem in den Tempel gepilgert ist. Zunächst noch mit Josef und Maria, aber dann vielleicht mit den Aposteln. Zu diesen ganz normalen Wallfahrten. Und er ging in die Synagogengottesdienst, in die Synagoge von Nazareth. Er hat nicht gesagt, ach, ich kann auch mit meinem Herrgott, wenn ich da solche Weinberge pilgere oder sonst wohin sprechen. Ach nee, heute ist das mir so unbedingt, ne, passt heute nicht. Ich habe gestern ein bisschen lange gefeiert, heute nicht. Er ist da gewesen. Ein paar Mal wird es uns ja berichtet. Für mich, ich war 3 oder 4 Mal, glaube ich, in Israel mit der Gemeinde oder mit Gruppen. Ist immer wieder ein wunderschönes Erlebnis, in der Synagoge von Nazareth, der alten Synagoge, zu sein. Das Pflaster, ja, der Fußboden, das ist noch original aus der Zeit Christi. Hier ist er gewesen. Vielleicht hat er auch manchmal gegähnt und gesagt, aber der Vater im Himmel wartet doch auf mich, dann würde ich doch kommen. Ja, vielleicht gingen ihm auch die Gedanken mal weg zwischendurch, so wie euch und mir ja auch, ne? Aber er hat doch gesagt, Gott, ich schenke dir doch die Zeit, ich bin doch dein Kind, ich werde meinen Vater im Himmel nicht alleine warten lassen. Na, das geht doch wohl nicht. Nee. Ja, so könnte man die Reihe noch fortsetzen. Winterschlaf. Lange Zeit der Pause, um schwere Zeiten zu überstehen. Bei meiner Vorbereitung fiel mir wieder eine Sache ein, die vermutlicherweise schon einige von euch kennen. Ich habe nachgeguckt, im Jahr 2005 habe ich es auch schon mal erzählt. Und die Beatrix Zureich vom Miriam Verlag, die hat vor einer Weile in dieser kleinen Zeitung Maria, dies auch abgedruckt. Und zwar eine Begebenheit von dem Matthew Kelly, das ist so ein Visionär oder einer, der Einsprechungen hat aus Australien, ein junger Bursche, 73 geboren, er hat Einsprechungen und er hat 2 Bücher geschrieben. Und in einem Buch schreibt er, wie er mal in Amerika gewesen ist, da einen Brief gefunden hat, den Brief überschrieben von der Weg zur Mauer. Vielleicht merkt es mancher von euch schon, ach doch, das kenne ich schon, habe ich schon mal gehört. Ich kann es immer wieder lesen oder mir vorstellen, was in diesen Chinesen so vor sich gegangen ist. Einfach toll. Ich lese mal das vor, das ist vielleicht so lang wie vorhin das, ne? Nicht ganz so lang. Er schildert in diesem Zusammenhang die Anbetung, das Gebet vor dem Allerheiligsten, wie man da auftanken kann, wie man das ist die Stelle, wo ich sage, vom Winterschlaf. Ja, wenn ich vor meiner Monstranz sitze, hier abends oder auch tagsüber oft. Natürlich schlafe ich tatsächlich auch manchmal ein, aber das ist ein Zeichen, das ich nötig habe. Das ist nicht so schlimm. Aber das meine ich, um Pause zu machen, um auszuruhen, um wieder Zuversicht zu haben. Und manchmal, wenn es auch hier und da mal zwickt, dann die Kraft zu bekommen, zum Durchziehen und sagen, Herr Gott, ja, ich komme zu dir. Ich tanke auf. Und darum geht es, die Anbetung. So, er schreibt, als ich kürzlich in Amerika war, las ich den Brief eines Priesters. Der Inhalt seines Briefes betraf seine Erfahrungen als Laienmissionar in China vor 40 Jahren. Dann fuhr er damit fort, dass er vor 2 Jahren unerkannt, inkognito, mal nach China zurückgekehrt war, um einen kurzen Besuch zu machen. Wegen der Probleme dort wusste niemand in China, dass er Priester geworden war. Die zweite Nacht seines Besuchs erwachte er mitten in der Nacht durch Geräusche von Menschen, die sich im Haus bewegten. Ein bisschen erschreckt stand er auf und ging zu seiner Tür. Er öffnete sie und packte sich einen der Männer, die in dem Haus lebten, und sagte zu ihm, was ist da los? Der Chinese erwiderte, ach, wir gehen zur Mauer. Er fragte nach, was ist denn das, die Mauer? Der Chinese antwortete, dann komm mit uns und wir zeigen es. Und in dem Haus lebten viele Menschen. Und obwohl keiner von ihnen wusste, dass er ein Priester war, wussten sie, dass man ihm trauen konnte. Nicht zufrieden mit den Antworten, die er bekommen hatte, ging er nach unten und fand eine der älteren Frauen, die er schon von der Zeit vor 40 Jahren kannte, und fragte sie, was ist denn los, wo geht ihr denn alle hin? Gütig antwortete sie, wir gehen zur Mauer. Und er beharrte, was ist die Mauer? Sie antwortete mit derselben Güte, komm mit uns und wir zeigen es dir. Er zog sich an und wagte sich hinaus in die Nacht mit dieser Gruppe Menschen. Sie gingen einige Meilen und dann schlossen sich ihnen 2 andere Gruppen an, bis sie beinahe nur so 120 Personen waren. Sie kamen dann zu einem Wald, und während sie in den Wald gingen, bemerkte er, dass einige der männlichen Mitglieder der Gruppe auf Bäume stiegen. Es dauerte nicht lange, bis sie zu einer Lichtung im Wald kamen, und auf dieser Lichtung befand sich eine kleine, halb erhaltene Mauer, die von einem alten, zerfallenen Gebäude stammte. Die alte Frau wandte sich zu ihm und lächelte mit der ganzen Liebe, die in ihrem Herzen war. Da blickte er nach oben und bemerkte, dass ein Kreis von Männern aus ihrer Gruppe die Lichtung umgab, auf den Bäumen sitzend. Dann ging die Gruppe auf die Lichtung, auf die Mauer zu, und als sie näher kamen, fielen sie vor der Mauer auf die Knie. Einige Augenblicke später erhob sich ein Mann und ging auf die Mauer zu. Dann streckte er eine Hand aus und nahm einen Stein aus der Mauer. Und hinter diesem Stein war das Allerheiligste Sakrament aufbewahrt. Und sie beteten das Allerheiligste Sakrament 1 Stunde lang in stillem Gebet an. Dann erhob sich derselbe Mann und näherte sich der Mauer. Er legte den Stein zurück. Die Männer kamen von den Bäumen herab und sie gingen nach Hause. Am nächsten Tag erzählte er ihnen, dass er Priester sei. Und im Gegenzug erzählte man ihm, dass sie seit 10 Jahren keine Messe dort gehabt hatten, und dass die Hostie 10 Jahre lang in dieser Mauer gewesen war. 2 oder 3-mal die Woche gingen sie zur Mauer, mitten in der Nacht, und riskierten ihr Leben dafür, um eine Stunde mit Jesus zu verbringen, ihrem größten Freund. Der Priester feierte in der nächsten Nacht die heilige Messe an der Mauer und ersetzte die Hostien. Ihr Lieben, ich denke, es ist eine nachdenkliche Geschichte. Wir hier holten die chinesischen Christen neue Kraft für die Zeit der Not, der Bedrängnisse. Hier war ihr Nest, wo sie sich erholten, um wieder neu in das Leben der Nachfolge Christi einzutreten. Der Platz vor dem Tabernakel ist unser Nest, wo wir Winterschlaf halten können, wo wir auftanken, Kraftreserven bekommen. Wir ruhen dann im Nest Gottes aus, ja in seinem Herzen, das Herz Jesu. Das ist unser Nest, wo wir drinnen sind. Und wie die Sonne den kleinen Igel, Stachus, wieder richtig wach werden ließ oder lässt, als Kraftquelle zum Igelleben, so ist es die Liebe Gottes in der Eucharistie, die uns wach küsst und christlich leben lässt. Ihr Lieben, ich sehe gerade, es ist noch 12 Minuten. Der Winterschlaf des Igels, der sollte uns anspornen. Mir sind diese Gedanken schon, wer weiß, wie lange durch den Kopf gegangen. Das ist meistens, wenn so eine Sendung entsteht. Die entsteht nicht von heute auf gleich, wie man so schön sagt, sondern manchmal monatelang geht mir irgendetwas so durch den Kopf. Monatelang überlege ich, und es packt mich dann immer wieder selber, ne? Und immer erst, wenn mich eine Sache fasziniert hat oder innerlich gepackt hat, wenn ich von ihm, großgeschrieben, angesprochen bin, dann kann ich langsam sein Thema draus machen. Das Aufschreiben, ich sage ja, das dauert nicht so lange. Aber dieses innerlich, wie das so weit ist, das dauert manchmal eine ganze Weile. So war das hier auch. Es soll, diese Sendung sollte euch und auch mir helfen, die Zeit der Stille, der Ruhe, des Gebetes, vor allem vor Entscheidungen zu suchen. Es geht nicht zum von hopp galopp, schnell Vater unser, schnell, schnell, sondern in aller Ruhe. Denkt mal wieder an diesen so liebenswerten Pfarrer von Ars, von dem ja jetzt des Öfteren die Rede ist, in seinem Priesterjahr. Ich habe euch schon oft erzählt, dass der, und das wisst ihr ja auch, wenn ich die Heiligen immer anrufe, die mir was bedeuten, das gehört er ja auch dazu, wie seine Schwester berichtet, seine Schwester berichtet, dass der Jean-Marie als junger Bursche, wenn sie Kühe gehütet haben, auf einer Weide, wo so ein kleiner Bach ist, der so wild da lang plätschert da und Weidenbäume stehen, ja. Wie er da manchmal gesagt hat, Schwester, ich habe den Namen vergessen. Tust mir einen Gefallen, nimmst meine paar Kühe mit, passt ein bisschen mit auf. Und wo ich hingehe, du weißt es doch. Ja, und wo ging er hin? Er ging schlicht und einfach an eine Weide. Eine hohle Weide, Weiden sind ja sehr oft, weil sie so alt sind, innerlich hohl. Und dort hat er eine kleine Muttergottesfigur drinne. Und da ging er manchmal stundenlang hin. Kühe fraßen ja alleine, dass sie nicht abhauten, machte die Schwester mit. Und er ging hin, um ihr Kraft zu holen. Er ging dahin, wo die Mutter von Jesus ist, die ihm sicherlich damals in den 30 Jahren, wer weiß wie oft, geholfen hat, zu sich selbst zu finden, einfach ihm zur Seite zu stehen. Und der Pfarrer von Ars war überzeugt, und ich bin es auch, und ich denke ihr auch, dass Maria auch heute ihren Kindern, dem Pfarrer von Arst, dem Witzel hier, mir oder euch, ihr hier zuhört, euch in der Redaktion, hier im Studio, in Waldorfschwang oder wem auch immer, dass sie uns genau das Gleiche versucht zu lehren, dass wir auf sie schauen können, abgucken können, um dann für unser öffentliches Leben gewappnet zu sein oder wie man es auch immer nennen mag. Wenn den Pfarrer von Ars waren diese Stunden des Winterschlafes, wo rein äußerlich nichts geschah, aber innerlich so viel geschehen ist, das waren sicherlich die Stunden, wo seine Sehnsucht nach dem Priestertum gewachsen ist. Es war sicherlich die Zeit, die Stunden, wo er äußerlich nicht messbar, gar nicht, in der Liebe zu Christus größer geworden ist. Und ihr wisst es dann später, als er selbst Pfarrer war, wie hat er die Leute zur Anbetung geführt? Immer wieder. Das war die Quelle. Und wie hat er es selber getan? Manchmal, er hat mehr im Laufe des Tages vom Tabernakel gesessen oder gekniet, als dass er geschlafen hat. Ihr Lieben, ich denke, es war für den Pfarrer von Haus keine vertane Zeit, sondern etwas unendlich Wichtiges für sein Leben. Hier fand er Wachstum, hier fand er Orientierung. Hier fand er Entscheidung und hier fand er Durchhaltekraft. Ich kann mir vorstellen, und das ist ja heute auch oft so, leider so, wenn manche Priester versuchen, die eucharistische Anbetung einzuführen in der Gemeinde, wie sie von anderen Mitbrüdern als Deppen bezeichnet werden, muss nicht ganz munter sein oder Ähnliches. Leider ist es so. Und sicherlich ist auch dem Pfarrer von Ars nicht erspart geblieben. Zunächst, später was anderes, wo die Mitbrüder genauso gelästert haben, genauso manchmal negativ gedacht haben. Wenn jetzt Mitbrüder zuhören, ihr Lieben, lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht in Angst und Schrecken verjagen. Und ihr anderen Gläubigen, die alle zuhört, egal wo ihr seid, lasst euch nicht entmutigen. Geht zum Winterschlaf, geht zum Tabernakel, geht. Und wenn rein äußerlich auch scheinbar nichts passiert, äußerlich, aber das Innere, das wächst. Und ich denke, das ist etwas, was ihr braucht und ich auch brauche. Wir stehen am Beginn eines neuen Jahres. Ich habe in der letzten Sendung vor Weihnachten am 23. Dezember allen ein Dankeschön gesagt, die im Laufe dieses letzten Jahres für mich gebeten und für andere Priester natürlich immer mit gebetet haben. Und heute, in der ersten Sendung im neuen Jahr, möchte ich euch bitten, tut das weiter. Macht das weiter. Haltet euer Winterschlaf. Geht zum Tabernakel und betet auch für mich mit. Und damit sind wir jetzt am Ende der Sendung angekommen. Ich gebe euch jetzt noch den Segen mit dem Allerheiligsten, das die ganze Zeit bei uns gewesen ist. Ja, Jesus, du warst bei deinen Gläubigen, bei deinen Freunden, bei deinen, die du liebst, mit denen du durch das neue Jahr gehst. Danke, Jesus. Und für dich ist es unwichtig, ob jemand in Bremen wohnt oder in Helmsdorf, im Eichsfeld oder hier in Kleinheubach auf der Nachbarschaft oder wo auch immer. Das spielt jetzt keine Rolle. Jesus, für dich ist alles. Wir sind alle bei dir. Wir alle haben den guten Willen, bei dir aufzutanken. Auch diese Stunde sollte jetzt eine Zeit sein, wo wir ein bisschen in dir auftanken. Keine vertane Zeit, verlorene Zeit. Jesus, wir danken dir, dass du mit uns gehst und bei uns bist, dass wir immer zu dir kommen dürfen, zu dir kommen können. Ich bitte dich nun um deinen Segen. Drück jedem, der jetzt zuhört, an dein Herz. Und lass manche auch spüren, so richtig hautnah spüren, von ganzem Herzen, dass du da bist. das jeden irgendwo innerlich wieder auftanken. Segne alle, vor allem auch die Kranken und die Muttis, die ein Kindchen erwarten und die kleinen Kinder. Segne alle, segne sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ihr lieben Heiligen, die ich sonst immer anrufe, euch bitte ich, seid uns nahe. Und auch die Namenspatrone. Und ihr Heiligen, die ihr sonst von den anderen Zuhörern jetzt angerufen werdet, bitte seid bei uns und helft uns, zum Tabernakel zu gehen, um dann eins zusammen in der Ewigkeit zu sein. So, ihr Lieben, nun danke ich euch für alles. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt bringe ich meine Tasse Kaffee, die ich vorhin gekocht habe und inzwischen kalt geworden ist. So, macht's gut, bleibt schön gesund.